Ja, wir haben gestern Abend angefangen, uns über dieses Thema Gedanken zu machen, lebendige Gemeinde, haben wir als Überschrift gesetzt über diese Vorträge. Und wir haben uns gefragt, was denn Leben sei und woran denn Leben oder woran es liegt, dass eine Gemeinde lebendig sei. Und ich rufe nur diese drei Prioritäten in Erinnerung, die wir hierzu festhielten. Der Einzelne ist wichtiger als die Gemeinschaft. Also es kommt auf den Glauben, auf die Hingabe eines jeden Einzelnen an. Kein System, kein noch so gutes Programm, kein Kollektiv kann ersetzen, was vom Einzelnen abhängt, nämlich persönlicher Glaube, persönlicher Hingabe, ein persönliches Leben in der ersten Liebe zum Herrn. Dann haben wir gesehen, dass das Innere wichtiger ist als das Äußere, also unsere innere Beziehung zum Herrn wichtiger als die Form. Und dann drittens, die Beziehung zum Herrn ist wichtiger als die Beziehung zueinander. Es wäre verfehlt, würden wir anfangen, uns in Kommunikation zu schulen. Das mag seinen Stellenwert haben, aber das ist nicht das Entscheidende. Oder würden wir anfangen, uns zu schulen in Krisenbewältigung, dass wir lernen, wie man Probleme miteinander ausbadet und all solche Dinge. Wenn wir Schwierigkeiten in der Beziehung untereinander haben, dann liegt das immer daran, dass die Beziehung zum Herrn gebrochen, wenn nicht sogar unterbrochen ist. Daraus fließt das immer. Und darum müssen wir das Schwergewicht setzen auf die Beziehung zum Herrn, auch wenn es um das gemeinschaftliche Leben geht. Denn aus diesem erst ergibt sich die, oder aus dieser, aus der Beziehung zum Herrn erst, ergibt sich die Beziehung zueinander. Ich habe dann gesagt, dass ich anhand des Matthäusevangeliums, einiger Abschnitte aus dem Matthäusevangelium, versuchen werde, Grundlegendes zu sagen über das Zusammenleben in der Gemeinde. Und das schafft natürlich ein paar Probleme bei solchen, wie wir es sind. Wir sind uns gewohnt, die Gemeinde und das Gemeindeleben ab Apostelgeschichte zu suchen und vorab in den Lehrbriefen begründet zu finden. Und doch will ich von Reden des Herrn aus dem Matthäusevangelium ausgehen. Ich werde das Schwergewicht auf die Bergpredigt setzen und ein zweites Schwergewicht auf die vierte Königsrede des Herrn, Matthäus 18, setzen. Und so habe ich gesagt, ich werde einige einleitenden Gedanken zum Verhältnis von Reich Gottes und Versammlung Gottes sagen. Uns ist es selbstverständlich, dass man zwischen Israel und Gemeinde unterscheidet, eine wichtige, eine notwendige Unterscheidung. Und uns ist es selbstverständlich, dass wir den Unterschied hervorheben zwischen Reich Gottes und Versammlung Gottes. Nun, das war vor 160, 170 Jahren, also zur Zeit der Anfänge der Brüderbewegung, durchaus nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Vor nicht so langer Zeit las ich einen Artikel oder was, eine Predigt von Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Und dort bringt er sein völliges Unverständnis zum Ausdruck. Ja, er kann sich kaum erholen, da er vernommen hat, dass die sogenannten Plymouth Brethren, so nannte man die Brüder in England, weil die meisten, nein, oder weil eine sehr maßgebliche Versammlung, und die wurde dann bald in England sehr bekannt, in Plymouth war, Plymouth Brethren, dass die Plymouth Brethren sagen, die Gemeinde habe erst angefangen seit Pfingsten und sei im Alten Testament noch nicht da gewesen. Das war ein ganz unerhörter Gedanke. Nun, inzwischen haben wir uns längst daran gewöhnt, und auch über die Kreise der Brüderversammlungen hinaus ist das fast allgemeingut unter den Gläubigen, dass man unterscheidet. Aber vielleicht sind wir darin ein bisschen zu weit gegangen, dass wir teilweise den Blick dafür verloren haben, dass das, was der Herr über das Reich Gottes sagt, auch für die Christen, also für die christliche Versammlung, von Belang ist. Ich erinnere mich noch gut, als mir ein älterer Bruder, ein wirklicher Diener des Herrn, mir einmal sagte, da war ich vielleicht 2 Jahre gläubig, dass der Herr Jesus nicht unser König sei. Wir seien ja der Leib Christi, wir seien die Braut Christi. Er ist unser Herr, er ist unser Bräutigam, er ist das Haupt der Gemeinde, aber nicht der König. Nun, inzwischen bin ich nicht einverstanden damit. Ich bekenne das jetzt freudig und offen, der Herr ist mein König. Er hat mich nämlich unter anderem auch dazu erlöst, dass er herrscht in meinem Leben. Als Herr, als Herrscher, als Gebieter und auch als König. Nun, ich weiß, was die Sorge ist, wenn man solche Dinge sagt. Man will nicht, dass wir aus den Augen verlieren, dass der Herr noch kommen wird und dann als König der Könige über diese Schöpfung herrschen wird. Und das ist noch nicht der Fall. Aber was seine Herrschaft, seine Regierung betrifft, hat er doch als der König seines Reiches in unseren Herzen seine Herrschaft aufgerichtet. Ich will zuerst einige Stellen jetzt lesen, welche in den Evangelien uns ganz deutlich machen und auch in den Lehrbriefen, dass das Reich Gottes etwas ist, das erst noch offenbar werden wird. Also in einem gewissen Sinn noch nicht verwirklicht ist. Matthäus 8, Vers 11. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tische liegen werden im Reiche der Himmel. Das ist zukünftig. Oder Matthäus 20, Vers 21. Die Mutter der Söhne des Zebedäus, sie hat eine Bitte an den Herrn, spricht, dass diese meine Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reiche. Das ist das kommende Reich Davids, das kommende Reich des Messias. Oder Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Das messianische Reich, das kommende Friedensreich. Oder eine Stelle aus dem 2. Timotheusbrief, also eben aus den Lehrbriefen noch. Ich habe nur einige Beispiele mir rausgesucht. 2. Timotheus 4, Vers 1. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird Lebendige und Tote und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Nun, wir sollten aber darüber nicht vergessen, dass das Reich auch uns Christen angeht. Und einige Male argumentiert Paulus in sehr auffälliger Weise mit der Wahrheit des Reiches, um Geschwister in Gemeinden, die durch ihn entstanden waren, zu lehren, auf entscheidende Wahrheiten aufmerksam zu machen. Römer 14, Vers 17. Wo er ein sehr praktisches Problem, das in den Gemeinden immer wieder aufkommt, erörtert. Nämlich Gewissensfragen. Verschiedene haben die Freiheit, gewisse Dinge zu tun, zu essen und zu trinken, die andere nicht haben. Als ein Beispiel. Und in dem Zusammenhang sagt Paulus, Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also er erinnert sie daran, ja, denkt doch daran, was das Reich Gottes ist, zu dem wir gehören. Da geht es doch um ganz andere Dinge. Nämlich um seine Regierung. Dass er in unseren Herzen regiert, sein Wille in unseren Herzen regiert. Oder den Korinthern, 1. Korinther 4, Vers 20. 1. Korinther 4, Vers 20 muss er sagen, ich lese die Verse 19 und 20. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und werde erkennen, nicht das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Worte, sondern in Kraft. Oder Kolosser 4, Vers 11. Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 11. Paulus nennt eine ganze Reihe von Mitarbeitern und dann spricht er von Mitarbeitern aus der Beschneidung und charakterisiert sie folgendermaßen. Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, dies allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Paulus hat also am Reich Gottes gearbeitet und hatte Mitarbeiter am Reich Gottes. Das Reich in seiner geistlichen Form, ja, es ist noch nicht offenbar geworden, es ist unsichtbar. Das Reich in seiner geistlichen Form deckt sich im Umfang mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn wo anders regiert Gott heute, wenn nicht in den Herzen der Christen? Ja, das Reich Gottes ist unsichtbar. Der Herr Jesus sagt das in seiner Unterredung mit Nikodemus, dass man das Reich Gottes gar nicht sehen kann, ohne zuerst wiedergeboren worden zu sein. Also die geistliche Wiedergeburt führt uns ein ins Reich Gottes. Und so sollten wir immer wieder bedenken, dass die Gemeinde der Leib Christi ist oder die Familie Gottes ist und auch das Reich Gottes. Unter Beachten dieser Wahrheit, die bleibt, dass das Reich Gottes einmal offenbar werden wird und dann in dieser Schöpfung sichtbar die Regierung Christi aufgerichtet werden wird. Aber jetzt schon sollen wir bedenken, dass wir durch die Wiedergeburt, durch den Glauben zum Reich Gottes gehören. Und jetzt wollen wir uns der Bergpredigt zuwenden. Der Bergpredigt. Man nennt die Bergpredigt oft die Verfassung des Reiches. Und das ist eine sehr angemessene Bezeichnung. Der König redet von der Art seines Reiches, eigentlich von der Art der Untertanen seines Reiches. Und so können wir hier herauslesen, welches der Charakter derer ist, die zum Reich gehören. Und seit Pfingsten können wir sagen, das ist der Charakter derer, die zur Gemeinde gehören. Wie sind die beschaffen? Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass der Herr, bevor er von anderen Dingen spricht, spricht er davon, wie jene beschaffen sein sollen, wie die Herzen derer sein sollen, die zum Reich gehören. Und sagen wir es jetzt einfach so für uns. Was ist der Charakter derer, die zur Gemeinde gehören? Worauf kommt es dem Herrn wirklich an? Zunächst sehen wir, dass der Herr alle gewohnten Werte auf den Kopf stellt. Matthäus Kapitel 5, Verse 1 bis 12. Der Herr stellt alle gewohnten Werte auf den Kopf. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also gleich mit dem ersten Satz sagt er, so und so sind jene beschaffen, die zu meinem Reich gehören. Das ist ihr Charakter. Und dann fährt er fort: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Am Schluss sagt das noch einmal. Und dann wird im Vers 11 das noch einmal umschrieben. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden um meinetwillen. Hier also die Eigenschaften, die Merkmale derer, die in seinem Volk unter seiner Regierung zusammenleben. Nun, wir könnten diese Liste jetzt durchgehen, ich mache das jetzt nicht, und wir würden sehen, dass die Apostel, die Jünger in ihrem Leben und in ihren Lehren Punkt für Punkt alles bestätigt haben. Sie haben so gelebt und sie haben in den Lehrbriefen die Gläubigen angeleitet, genauso zu leben. Aber beachten wir jetzt einmal, was hier der Herr sagt. Ja, er stellt wirklich unsere Erwartungen, die menschlichen Werte auf den Kopf. Glückselig die Armen. Wer will denn schon arm sein? Niemand. Niemand sieht das als etwas Erstrebenswertes an, arm zu sein. Wir wollen materiell nicht arm sein. Wir wollen auch nicht arm sein an Kräften. Wir wollen auch nicht arm sein an Begabungen, an mentalen und körperlichen Kräften. Wir wollen in jeder Beziehung reich sein. Auch reich an Einfluss, reich an Möglichkeiten. Wir wollen reich sein von Natur. Besitzende, Habende. Solche, die alle Möglichkeiten oder möglichst viele Möglichkeiten besitzen. Und der Herr sagt als allererstes: Glückselig die Armen. Jene, die sich vollständig von einem anderen abhängig wissen und abhängig machen. Das an dieser Stelle verwendete Wort für arm ist Ptochos. Makarioi hoi Ptochoi, Topneumati. Glückselig sind die Bettler. Ein Ptochos ist ein Bettler. Jemand, der nichts hat, nichts besitzt, völlig angewiesen ist auf die Barmherzigkeit anderer. Und wer so vor Gott ist, der ist glückselig. Dann glückselig, die reinen Herzen sind. Wem ist das wichtiger, in seinem Herzen rein zu sein, als nach außen vor den Leuten sauber zu erscheinen? Ich behaupte ganz einfach, dass einem jeden von uns, von unserer natürlichen Veranlagung her, es viel wichtiger ist, wie wir vor den anderen, vor den Leuten erscheinen, als wie wir innerlich wirklich sind. Wir sind ganz einfach nicht so, dass uns das Verborgene, das Herz, wichtiger ist, als das, was die Leute an uns sehen. Wir sind nicht so. Und wir streben das auch gar nicht an, von unserer natürlichen Veranlagung her. Oder wenn der Herr sagt, glückselig sind die, wenn sie, oder die verfolgt werden. Die Verfolgten. Ja, wer will denn verfolgt sein? Wer will denn unpopulär sein? Verhasst sein? Niemand. Der Herr stellt also alle Werte auf den Kopf und macht hier schon einmal etwas ganz deutlich, dass die Gemeinschaft der Seinigen, derer, die unter seiner Herrschaft leben und zusammenleben, dass das etwas ganz anderes ist, als was Menschen sich erwünschen oder erdenken. Etwas völlig anderes, eine Art Gemeinschaft, ein Charakter, der überhaupt nicht angestrebt wird von Menschen, die Gott, seinen Sohn, nicht kennen. Und dann macht uns der Herr deutlich in dieser seiner eröffnenden Rede, dass er Unmögliches fordert. Wir können es ganz knapp zusammenfassen, die Bergpredigt, und sagen, dass sie hinausläuft auf das oberste Gebot, Gott lieben über alles. Denn was ist es anderes als ein Ausdruck dafür, dass ich Gott über alles liebe, wenn ich alles, was ich tue, nur für ihn tue, egal ob das die anderen sehen oder nicht. Im Verborgenen beten, ergeben, nichts tun um der Menschen willen, alles um Gottes willen. Das heißt doch, dass ich Gott über alles liebe. Und dann fordert die Bergpredigt, dass ich den Nächsten liebe wie mich selbst und den Nächsten sogar, wenn er mein Hasser ist. Matthäus 5, 28. Nein, nicht 28. Weiter unten. 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja, was fordert der Herr da von uns? Von Natur kann der Mensch alles Mögliche lieben, aber ganz sicher nicht Gott. Er hat ja gar keine Beziehung zu Gott. Wie soll er jemanden lieben, zu dem er keine Beziehung hat, von dem er keine Erkenntnis hat, der für ihn bestenfalls eine theoretische Größe ist? Häufig nicht einmal das. Aber bestenfalls. Der natürliche Mensch kann sich Gott setzen als eine zu setzende Größe, aber wie will er ihn lieben, den er bestenfalls so kennen kann, der vollständig außerhalb seiner Welt, seines Sinnens, seines Trachtens, seiner Erfahrungen liegt. Ist unmöglich. Der natürliche Mensch kennt nur diese Welt, die Welt der Sinne, die Welt des Möglichen, die Welt der Erfahrungen. Und in dieser Welt, unserer Erfahrungen, wer ist uns hier am wichtigsten? Der Nächste vielleicht? Ganz sicher nicht. Ich bin der Wichtigste. Und so ist das genauso unmöglich, dass der Mensch den Nächsten sogar seinen Hasser liebe. Es liegt ganz einfach nicht drin. Wenn nun aber eine Gemeinschaft von Menschen irgendwo beobachtet wird, wo tatsächlich Menschen da sind, die Gott lieben über alles, und den Nächsten, den Bruder, die Schwester wie sich selbst, dann ist das ein Beweis dafür, dass hier etwas geschehen ist, das ganz und gar göttlich ist und nicht menschlich. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist keine menschliche Sache. Sie besteht aus Menschen, ja, aber aus Menschen, die in Christus, durch Christus neu gemacht worden sind, eine neue Natur empfangen haben und darum etwas ausleben, das diese Schöpfung gar nicht kennt. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes, ein übernatürliches Wunder. Mit menschlichen Mitteln gar nicht zu bewerkstelligen. Und vielleicht tut es gut, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen und diesem Wahn, dem wir so bald und so gern erliegen, nicht verfallen, dass man auch Gemeinde machen könne, dass man es in der Hand habe, Gemeinde lebendig zu machen. Wir haben es eben nicht in der Hand und das wird als drittes, im dritten Punkt deutlich. Der Eingang des Reiches ist in Gottes Hand. Der Herr redet in seiner ersten Königsrede, Matthäus 5 bis 7, am Schluss davon, wie man denn in dieses Reich eintreten könne. Das muss er den vorher interessieren, nachdem er das gehört hat. Da fragt er sich ja, ist denn das alles Menschen möglich? Gibt denn das überhaupt? Und da redet davon, man kann in dieses Reich eintreten. Wo diese Bedingungen, Forderungen gelten und geübt werden. In Kapitel 7. Allerdings redet er hier nur andeutungsweise davon, wie wir eintreten in dieses Reich. Ich lese zuerst nur zwei Verse aus dem Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breiter Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hier also die Pforte, aber unmittelbar davor steht der Abschnitt 7 bis 12, die Verse 7 bis 12. Und hier haben wir eine unübersehbare Anspielung auf die Wiedergeburt. Der Herr redet von der Gabe des Geistes. Und das muss geschehen, bevor einer eingehen kann. Bittet und es wird euch gegeben werden. Es ist also nicht in unserer Hand. Wir müssen es uns erbeten. Und wir kennen diesen Abschnitt, wie der Herr sagt, wenn ihr bittet, einen Vater bittet, der wird doch seinen Kindern, wenn sie Brot begehren, nicht Steine geben. Und wenn ihr böse seid, der Herr schmeichelt uns ja wahrlich nicht, er sagt, ihr seid böse, wenn wir böse sind, Gutes geben können, wird der Vater im Himmel nicht viel mehr Gutes geben denen, die ihn darum bitten. Und dieses Gute, das ist der Heilige Geist. Lukas 11, die Parallelstelle, macht das deutlich. Dort steht nämlich für Gutes der Heilige Geist. Also die Wiedergeburt. Nun in Johannes 3, in den Versen 3 und 5, dort sagt es der Herr ganz offen. Das ist die Pforte in sein Reich. Die Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Eingehen ins Reich durch Wiedergeburt. Ja, das ist wirklich in Gottes Hand. Fragen wir uns, wie viel Macht haben wir über unsere Geburt? Hat denn der Herr das Natürliche nicht erschaffen als Analogie zum Geistlichen? So wie der Mensch erschaffen ist und wie der Mensch lebt und wie der Mensch sich auch fortpflanzt, ist ja nur ein Abbild dessen, was Gott in der geistlichen Welt tut. Zeugung und Wiedergeburt. Es ist nicht so, dass nachdem nun die Menschen einmal so sind, dass sie auf diesem Weg empfangen und gebären, es dann den Aposteln oder wir müssen es sogar so sagen, Gott einfiel, dass er sich sagt, ich könnte ja eigentlich die Rettung mit deiner Geburt vergleichen. Es ist umgekehrt. Der Gedanke Gottes war zuerst, die geistliche Wirklichkeit war zuerst und die sichtbare ist nur ein Abbild der geistlichen Wirklichkeiten. Also eine geistliche Geburt. Nun, das lässt uns ein bisschen nachdenken, eben indem wir uns fragen, wie viel Macht haben wir über unsere eigene Geburt? Sie ist völlig unserer Macht entzogen. Also schon der Eingang ins Reich zeigt, dass wir restlos auf Gott, auf sein Wohlgefallen, auf seine Gnade angewiesen sind. Das ist der Eingang ins Reich. Sollte Gott uns damit vielleicht sagen wollen, dass wir hier beim Eintritt das Allerentscheidendste und Grundlegendste lernen für alles Leben in seinem Reich? Nämlich völlige Abhängigkeit von Gott. Völlige Abhängigkeit von Gott. Und könnte es so sein, dass alles Abweichen, Abgleiten, alles Stagnieren und langsam Absterben, auch von örtlichen Gemeinden, daran liegt, dass wir diese Abhängigkeit, auch dieses Bewusste, sich abhängig machen von Gott verlernt haben oder gar nie richtig gelernt haben. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes, ein Wunder der Gnade Gottes. Wir lasen gestern diesen Vers im Zusammenhang mit Wachstum. 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn die Gnade groß wird, dem wird Gott groß. Und wenn Gott groß wird, dann sind wir so, wie wir sein müssen. Klein. Klein.
Wer vor Gott klein ist, ist auch vor den Brüdern klein. Und jetzt könnt ihr ein wenig in eurer Erfahrung das kurz überschlagen. All die Jahre, die ihr gläubig seid, Gemeindeleben erlebt habt, vielleicht an verschiedenen Orten erlebt habt, Schwierigkeiten, Zerwürfnisse, Erbitterungen, die gingen nie von den Kleinen aus. Immer von den Großen. Die Großen, das sind die Schwierigen. Die Großen sind es, welche Gemeindeleben und Zusammenleben in der Gemeinde schwierig machen, teilweise zerstören, teilweise sprengen. Die Kleinen sind es, die vor Gott und vor den Brüdern klein sind, welche dienen, helfen, verbinden, Frieden stiften. Ich habe mich in den letzten drei Jahren ziemlich ausführlich mit dem Leben eines außergewöhnlichen Gottesmannes beschäftigt, der in Gottes Hand das Werkzeug war, um vielleicht mehr Menschen zum rettenden Glauben zu rufen, als irgendjemand seit den Tagen der Apostel. Nun, das ist immer gefährlich, sowas zu sagen, aber seine Zeitgenossen, mehrere sehr ernstzunehmende Zeitgenossen haben das gesagt. John Wesley predigt an seinem Grab und er fragte die versammelte Trauergemeinde, haben wir je von jemandem gehört, der das Evangelium der Gnade Gottes unter so vielen Menschen in einem so weit ausgreifenden geografischen Raum gepredigt hat und der in der Hand Gottes das Werkzeug gewesen ist, um so viele Menschen von der Finsternis zum Licht zu rufen? Er stand am Grab von Georg Whitfield. 1714 geboren, 1716 heimgerufen. Er kam als 21-jähriger Mann in Oxford zum Glauben und er ließ sich dann vom Herrn hinausführen aus der Enge der anglikanischen Kirche, begann überall auf Plätzen, auf Märkten zu predigen, ging als erster hin, zu solchen zu predigen, von denen die anglikanische Kirche hielt, das sind Verworfene der Gesellschaft, Verworfene Gottes. Ihnen soll man das Evangelium gar nicht bringen. Er reiste 7 Mal nach Nordamerika, hat die Hälfte seines Lebens im Dienst des Herrn in Nordamerika verbracht. Durch ihn wurde jene Erweckung in Amerika zu dieser ausgreifenden geistlichen Bewegung, welche Amerika zu einer damals wirklich christlichen Nation machte. Am Ende seines Lebens hatte die ganze englischsprachige Welt ein völlig anderes Gesicht. Ja, dieser Mann hatte einen Erfolg und in den ersten Jahren seines Dienstes eine Popularität, welche beispiellos ist. Und jetzt müsste man doch denken, solcher Erfolg und erst noch solche Beliebtheit, das muss einem doch in den Kopf steigen. Und genau das passierte nicht. Und wenn wir uns fragen, was war es, das ihn so klein bewahrte, ich lese hier eine Charakterisierung, die jemand von ihm gab, von Georg Whitfield. Ja. Nein, ich habe jetzt dieses Zitat nicht vor mir. Aber ich werde noch morgen oder übermorgen einiges zu ihm sagen als Friedensstifter. Er war ein Friedensstifter, der es in einer wirklich bewegenden Weise verstand, zerstrittene Brüder zusammenzubringen. Aber davon will ich reden im Zusammenhang in Matthäus 18. Aber was war es, das ihn so bescheiden machte? Dass er in seinen Augen immer klein war. Er hielt nie viel von sich, dieser Mann. Dabei war er in den Augen vieler das Wunder seines Zeitalters. Berühmte Zeitgenossen, Gelehrte, Adelige, die gingen meilenweise, um ihn predigen zu hören, und irgendwie hat das diesem Mann nie den Eindruck gegeben, er sei etwas Besonderes. Und woran lag das? Das lag daran, dass er in außergewöhnlich tiefgehender Weise von der Gnade Gottes überwältigt war. Ich lese einige Sätze aus seiner eigenen Feder, aus Briefen und aus seinen Tagebüchern. In einer Predigt sagte er im Jahre 1768, zwei Jahre vor seinem Heimgang: Ich weiß, dass keine andere Wahrheit den Menschen wirklich demütigen kann. Denn entweder muss Gott uns erwählen, oder wir müssen Gott erwählen. Es können nicht beide zuerst sein. Wenige Monate, bevor er nach Amerika reiste zum zweiten Mal, um dort wirklich das Werkzeug Gottes zu werden, um das, was nachher als das große Erwachen Amerikas in die Kirchengeschichte und auch in die säkulare Geschichte eingegangen ist, wenige Monate zuvor hat er in einer Predigt Folgendes gesagt, in einer Predigt über geistlichen Hochmut. Um allen Regungen geistlichen Hochmutes zu wehren, wollen wir immer daran denken, dass nicht wir Christus ergriffen haben, sondern dass Christus uns ergriffen hat. Dass alles, was wir haben, uns von oben gegeben worden ist. Dass die freie Gnade Gottes allein den Unterschied zwischen uns und anderen gemacht hat. Dass wir, sollte Gott uns nur einen Augenblick unseren eigenen trügerischen Herzen überlassen, schwach und gottlos werden würden wie die anderen. Und dass Stolz auf die empfangene Gnade der sicherste Weg ist, sie zu verlieren. Und wären wir mit den Vollkommenheiten der Seraphim ausgestattet und würden stolz auf diese Vollkommenheiten, würden diese uns nur umso mehr zu ausgemachten Teufeln machen. Während er in einer etwa 12- oder 13-wöchigen Fahrt den Atlantischen Ozean überquerte, verbrachte er sehr viel Zeit im Gebet und im Lesen des Wortes Gottes und hat dann davon in den Briefen an viele seiner Freunde berichtet, hat unter anderem folgende Sätze festgehalten: Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich habe mehr und mehr erkennen müssen, wie verderbt ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Herzen hauste, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind voller Stolz und Eigenliebe. Dieser Mann war wenige Wochen zuvor in London von gewaltigen Menschenmassen bedrängt worden. Sie hatten ihn gedrängt zu bleiben in London. Zehntausende, Zwanzigtausende, Vierzigtausende hörten zu, während er predigte. Und von den Kanzeln in London begann man gegen ihn zu predigen, gegen ihn zu schreiben und ihn zu verschreien als einen eingebildeten Tropf, der von sich eingenommen sei. Und hier sehen wir, was dieser Mann wirklich von sich hielt. Während zweier oder dreier Tage ging meine Seele durch wahrhaftige Todeswehen, als ich früherer Sünden und der furchtbaren Folgen derselben gedenken musste. Aber dann sah mich der Herr an, und sein Blick zerbrach mein steinhartes Herz, und ich musste bitter weinen. Müsste ich mich so ansehen, wie ich als ein Sünder bin, ohne dass ich auch den Heiland der Sünder sehen dürfte, ich müsste verzagen und könnte nie mehr aufschauen. Einem anderen Freund schreibt er: Die Erinnerungen an meine vergangenen Sünden überwältigten meine Seele und ließen Tag und Nacht Tränen meine Speise sein. Aber ich konnte auf den schauen, den ich durchstochen hatte. Und ich wurde befähigt, die Freiheit und den Reichtum seiner Gnade zu sehen und die Unumschränktheit und Ewigkeit seiner Liebe. Da empfing meine Seele Trost. Noch ein letztes Zitat. Dieses ist mein Trost, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er sah mich von Ewigkeit her, er rief mich ins Dasein, er berief mich in der Zeit, er hat mich in freier Gnade gerechtfertigt durch den Glauben an sein Blut. Er hat mich durch seinen Geist geheiligt, er wird mich unter seinen ewigen Armen beschirmen, bis keine Zeit mehr ist. Oh, wie herrlich sind diese gesegneten, evangeliumsgemäßen Wahrheiten. Das ist wahrhaftig Evangelium. Diese Wahrheiten befreien das Geschöpf von sich selbst. Sie verankern es in den Verheißungen und lassen seinen Gehorsam aus der Liebe fließen. Ja, wir sind das, was wir sind, allein durch Gottes Gnade. Wirklich allein durch Gottes Gnade. Und je mehr wir das sehen, und je mehr das uns ergreift, diese Wahrheit, desto größer wird Gott, und desto kleiner werden wir. Und dann werden wir mehr und mehr so sein, wie der Herr jene charakterisiert, die er glückselig heißt. In ihren Augen arm, in ihren Augen schwach. Solche, die nicht danach dürsten, in sich etwas zu finden, sondern die nach Gott und seiner Gerechtigkeit dürsten, in ihm alles suchen, in ihm alles gefunden haben und sich von ihm völlig abhängig wissen. Und schließlich redet der Herr am Schluss dieser ersten Königsrede vom Gehorsam als dem leitenden Prinzip im Reich Gottes. Wir können auch sagen, Selbstverleugnung. Dein Wille geschehe, nicht der meine. Als ich unterwerfen unter Gottes Willen, unter den Willen des Herrn. Nun, das ist eine Botschaft, die wir oft aus dem Mund des Herrn selbst vernehmen. Am Leben der Jünger, der Apostel und der ersten Gläubigen sehen, in den Lehrbriefen wiederholt bestätigt finden, seinen eigenen Willen, seine eigenen Lüste verleugnen. Man kann das auch so ausdrücken. Jakobus stellt einmal die Frage, habt ihr Streit untereinander, Brüder? Streit? Zank? Und wenn man jetzt die Brüder gefragt hätte, woher das kommt, dann hätten sie gesagt, weißt du, dieser Bruder dort, der benimmt sich so unmöglich. Und der erzählt Dinge. Und diese Schwester. Jakobus sagt aber etwas ganz anderes. Habt ihr Streit, Brüder? Zank? Woher kommt denn das? Das kommt aus euren eigenen Lüsten. Jeder denkt an sich. Jeder denkt an sich, lebt so, wie es ihm behagt, wie es ihm gefällt. So fromm er reden mag, aber sein Herz ist nicht Gott und seinem Willen ergeben. Er hat seine eigenen Wünsche nicht verleugnet. Daran liegt es, Jakobus 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Das ist das Gegenteil von Selbstverleugnung. Genau das Gegenteil. Und vom ABC des Christenlebens gehört doch, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Ohne Selbstverleugnung gibt es kein Zusammenleben in der Gemeinde nach Gottes Gedanken. Es ist einfach ausgeschlossen, denn in seinem Haus zählt nur ein Wille, nämlich Gottes Wille. Sein Wort. Und das ist der Grund, warum der Herr seine erste Rede mit diesem Vergleich beschließt und sagt, wenn jemand meine Worte hört und tut, sich meinen Worten unterwirft. Und dann redet er von einem Haus und von einem Felsen, das große Erschütterungen übersteht. Eine Gemeinde kann große Erschütterungen ertragen, wo die Geschwister das gelernt haben. Selbstverleugnung, ihren eigenen Willen verleugnen und sich dem Willen des Herrn der Gemeinde unterworfen. Matthäus 7, 24, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stürmten wieder jenes Haus, und es fiel nicht, weil es auf den Felsen gegründet war. Wir sehen hier noch etwas, und mit diesem Gedanken schließe ich. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört. Es kommt also darauf an, dass wir die Worte des Herrn hören. Wo hören wir sie denn? Wir hören sie hier, im Buch Gottes. Und das dürfte bekannt sein, und vielleicht sind wir auch ein wenig stolz darauf, dass die Brüderbewegung eine Bibelbewegung war. Das waren Leute, die bald dafür bekannt wurden, dass sie die Bibel wirklich kannten. Ja, warum kannten die denn die Bibel so gut? Woher kommt denn das? Das kommt aus dem fleißigen, beständigen Lesen in diesem Buch. Sicher auch die Zusammenkünfte, hören, was gelehrt wird, aber nichts, gar nichts kann das persönliche Lesen im Wort Gottes ersetzen, nichts. Und das wünsche ich uns allen. Ich weiß nicht, wie du es hältst, in welcher Weise du die Bibel liest, da und dort ein wenig, oder ob du dir gesagt hast, das Wort Gottes. Sein Reden zu mir, das ist so entscheidend, dass ich mir Zeit nehme, jeden Tag Zeit nehme, um da mehrere Kapitel hintereinander zu lesen und vielleicht dort auch noch fortlaufend zu lesen. Mir Zeit nehme, darüber nachzudenken. Mir auch Zeit nehme, gewisse Dinge aufzuschreiben, in Stichworten vielleicht. Ich will sein Reden verstehen, ich will hören, was er sagt, und es tun. Nun sicher müssen wir uns die Zeit dafür nehmen, denn wir haben sie nicht. Wir haben alle keine Zeit. Das ist ein Problem unserer Breitengrade. Wir hatten vor nicht so langer Zeit einen Missionaren bei uns auf Besuch, der war, ich glaube, 18 Jahre in der Karibik als Missionar. Dort ist das Leben ein wenig beschaulicher. Und er sagte dort, das Problem der Leute dort in der Karibik ist, die haben alle kein Geld, aber viel Zeit. Und bei uns das Problem, hier haben alle Geld, aber keine Zeit. Was macht man, wenn man etwas nicht hat? Was machen wir, wenn wir etwas nicht haben? Oh, die Milch ist alle, und dann sagt meine Frau, Lisa, da noch eine Milchposte. Geh Milch einkaufen. Man holt sich, was man nicht hat, sofern es zur Verfügung steht. Wir haben keine Zeit, wir müssen sie uns nehmen. Wir müssen sie uns nehmen. Die Zeit nehmen für die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Zeit für das Wort Gottes, und daraus wird sich auch ergeben, dass wir uns dann immer mehr, immer williger, immer freudiger Zeit nehmen, auch für die Gemeinde, für die Geschwister, für die Zusammenkünfte, für Besuche. Und auf manches gerne verzichten. Vielleicht sehr schwierig, aber immer lieber verzichten. Und wenn man da einmal, ich sage es einmal so, auf den Geschmack gekommen ist, dann will man das nicht mehr missen. Die tägliche Zeit mit dem Wort Gottes. Gründlich, ausgiebig, nicht oberflächlich. Und dort redet der Herr. Und sein Wort hat diese Macht, Herzen zu beugen unter seinen Willen. Dort geschieht das. Wo soll denn das sonst geschehen? Dass wir unsere Herzen ihm und seinem Willen beugen, wenn nicht dort, wo er redet. Seine Stimme hat die Macht, Zedern zu zerbrechen, den ragenden, stolzen Sünder zu beugen. Dort redet er und sein Reden, das ist Leben. Und mit diesem Gedanken schließe ich Gehorsam. Unterwürfigkeit unter seinen Willen, unter sein Wort, ist das leitende Prinzip im Haus Gottes, in der Gemeinde Gottes, im Reich Gottes.